Ausgabe von M&A Monday. Mein Name ist Bastian Frien und heute geht es um das Thema Unternehmensnachfolge. Genau genommen geht es um die Stolpersteine im Verkaufsprozess. Ein Unternehmen zu verkaufen, das ist ja vor allem auch Emotion und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Dafür gibt es auch einen aktuellen Anlass. Der Finance Think Tank hat gemeinsam mit der Deutschen Bank gerade ein White Paper zum Thema Unternehmensnachfolge veröffentlicht. Das heißt, genauso wie dieses Web-Event, nämlich der schwierigste Verkauf des Lebens, Stolpersteine in der externen Unternehmensnachfolge. Das White Paper können Sie natürlich gerne auf unserer Website herunterladen. Das blenden wir am Ende nochmal ein. Wir haben dieses White Paper auf Basis einer sehr ausführlichen Gesprächsrunde mit etwa einem Dutzend Vordenkern erstellt, alles Praktiker aus dem Markt. Drei davon sind auch heute mit dabei. Und lassen Sie mich doch gern kurz zunächst meine Gesprächsteilnehmer vorstellen. Annegret Kratz ist Firmenkundenbetreuerin in Leipzig bei der Deutschen Bank. Sie sehen sie leider nicht aus technischen Gründen, ist sie nur mit dem Ton zugeschaltet, der allerdings ist sehr gut. Thomas Leible ist M&A-Berater und Geschäftsführer bei Transfer Partners. Frank Leier ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, er ist Partner bei Sonntag und Partner. Und ebenfalls mit in der Runde dabei ist Kai Giesel, er ist Leiter Unternehmensnachfolge Deutschland bei der Deutschen Bank. Ja, zum Thema Unternehmensnachfolge gibt es, das wissen Sie alle, Unmassen an Literatur. Und trotzdem ist es immer noch so, dass Unternehmer auch heute noch oft recht blauäugig in den Verkaufsprozess gehen und dabei durchaus auch mal ein böses Erwachen erleben. Vor allem erleben sie aber fast immer eine emotionale Berg- und Talfahrt. Und damit haben wir uns in dem White Paper beschäftigt. Wir wollen heute nicht alle Erkenntnisse daraus herunterbeten, sondern einmal ein paar zentrale Thesen aus dem White Paper aufgreifen. Und beginnen wollen wir mit der Vorbereitung des Verkaufs, die oft zu spät beginnt. Vielleicht möchten Sie starten, Herr Giesel. Unsere erste These, die lautet, die ideale Vorbereitung der externen Nachfolge beginnt Jahre vor dem Verkauf. Können Sie uns das so ein bisschen erläutern?
Ja, Herr Frieden, das mache ich gerne. Da kann ich gleich eine Ergänzung machen. Die perfekte Vorbereitung, die beginnt eigentlich schon mit der Unternehmensgründung. Denn da sollte man berücksichtigen, was passiert eben im Fall einer ungeplanten Nachfolge, das heißt des Todes des Unternehmers, des Gesellschafters. Also auch da sollte man schon an Unternehmensnachfolge denken. Was aber die geregelte Nachfolge angeht, da sollte man auch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. 5 Jahre ist sicherlich eine gute Faustregel. Wenn man noch bestimmte steuerliche Elemente mit einbringen muss, dann kann es durchaus auch länger sein. Die Fristen sind da bis zu 10 Jahren, je nachdem, was man machen muss. Generell ist es aber auch so, dass man oft unterschätzt, wie komplex dieser Vorgang ist. Sie haben es gesagt, jeder Unternehmer macht das in der Regel nur einmal in seinem Leben. Und insofern wird unterschätzt, wie groß der Abstimmungsbedarf sein kann mit anderen Gesellschaftern, die es geben kann, aber auch mit Kindern, mit den Kindern, die vielleicht das Unternehmen übernehmen, aber auch mit den Kindern, die das Unternehmen eben nicht übernehmen. Und ich habe oft erlebt, dass es nachher einfach knapp wurde, weil eins ist auch klar, das Tagesgeschäft hat für den Unternehmer immer Vorrang. Und insofern ist der Idealfall, dass man sich rechtzeitig einen erfahrenen Berater nimmt, der solche Prozesse schon oft begleitet hat, den Prozess dann für diese spezielle Situation durchstrukturiert und man dann einfach wirklich über die Jahre das sauber abarbeitet.
Das ist eigentlich eine Steilvorlage für Sie, Herr Leible. Ich glaube, Sie kommen aber als M&A-Berater typischerweise erst relativ spät in den Prozess hinein. Wie gut sind Unternehmen oder Unternehmer denn auf den Verkaufsprozess typischerweise vorbereitet?
Also das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber es ist so, wie Herr Giesel gerade sagt, die mehreren Jahre, die sind da ganz, ganz typisch, denn es ist ja oft so, dass die Hoffnung, eine interne Lösung zu finden, zuletzt stirbt. Man hofft ja letztendlich, wenn man Kinder hat, die es übernehmen könnten, dass sie es vielleicht auch noch tun. Und das kostet auch Zeit. Das ist ja nicht nur Zeit, die man dann aktiv gestalten kann. Insofern sind diese mehreren Jahre Vorbereitung sicherlich absolut, absolut typisch. Und in den Jahren tut man alles, nur sich nicht konkret auf den Verkauf vorbereiten. Das ist unsere Erfahrung. Insofern benötigt man dann, wenn es wirklich losgeht, immer noch die Zeit, die Dinge wirklich zu strukturieren.
Jetzt muss es ja gerade bei der Unternehmer so viele andere Themen auf dem Tisch hat, vielleicht auch mal jemanden geben, der den Anstoß gibt, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Frau Katz, Sie haben als Firmenkundenbetreuerin ja in der Regel ein über viele Jahre hinweg gewachsenes und hoffentlich auch vertrautes Verhältnis zu Ihren Kunden. Sind Sie die Richtige, um da den Stein ins Rollen zu bringen, oder ist es schwierig?
Also ob ich die Richtige bin, sei mal dahingestellt. Wir versuchen es zumindest über den Weg wirklich mit den Unternehmern über ihre Strategie mittel- und langfristig zu sprechen. Und da gehört aus unserer Sicht ja wirklich auch dazu, was tue ich eben, was Herr Giesel sagte, im Notfall. Das sollte möglichst schon bei Unternehmensgründung berücksichtigt sein. Aber was möchte ich denn tun, wenn die Kinder eben doch nicht übernehmen? Wie würde ich mich aufstellen? Die externen Anlässe, die vielleicht den Stein ins Rollen bringen könnten, sind ja oftmals sehr erfolgreiche Unternehmensverkäufe von befreundeten Unternehmern, die sich dann vielleicht doch die Mehrheit der Zeit mit den angenehmen Dingen des Lebens beschäftigen können, oder eben auch erfolgreiche Zukäufe von Unternehmerfreunden oder Konzentrationsprozesse in der eigenen Branche, wo ich dann selber als Unternehmer reagieren muss. Also insofern, es gibt viele, viele Anlässe, und wir hoffen doch sehr, dass wir als Firmenkundenbetreuer dann wirklich auch die Ansprechpartner sein können, wenn wir viele Jahre ein vertrauensvolles Verhältnis pflegen. Also ich hoffe das sehr.
Die erfolgreichen Unternehmen kriegen aktuell ja ohnehin auch ungefragt jede Menge Kaufinteressenten. Ist das vielleicht auch ein Anlass, um mal das Gespräch über eine Nachfolge zu führen?
Also ich glaube, die Unternehmer sagen es uns vielleicht nicht immer, aber vermutlich sind die erfolgreichen Unternehmer jetzt nach der Corona-Pandemie, ich sage bewusst nach, dann deutlich öfter frequentiert auch von potenziellen Vorschlägen, das Unternehmen zu verkaufen. Insofern tun wir gut daran, und ich hoffe, die Kollegen haben das auch alle getan, also rechtzeitig und immer über diese strategischen Ausrichtungen zu sprechen, und dass wir dann hoffentlich auch wirklich ein Ansprechpartner sind, wenn es dann wirklich losgehen sollte. Ist es, glaube ich, auch unsere Aufgabe, so ein bisschen emotional vorbereiten, weil die Dinge oftmals das erste Mal getan werden und das doch, also wie Sie es eingangs sagten, also emotionale Berg- und Talfahrt bedeutet und auch wirklich eine Belastung für die gesamte Familie oder die Unternehmerfamilien, wenn es mehrere Gesellschaften sind.
Da sprechen wir auf jeden Fall nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber. Das haben wir, glaube ich, gesehen, der Anstoß, wir haben die These formuliert, es geht selten ohne externen Impuls, der muss oft von irgendwo kommen. Nun haben aber, und das ist die nächste These, Berater ja durchaus auch ihre eigenen Interessen. Frank, du bist jemand, den wir einen Unternehmervertrauten nennen, weil er quasi seiner Funktion sehr nah über eine sehr lange Zeit am Unternehmer dran ist. Nichtsdestotrotz, mit jedem Verkauf droht ihr natürlich auch einen nicht nur vielleicht liebgewonnenen Geschäftspartner, sondern vor allen Dingen auch ein wichtiges Mandat zu verlieren. Also wie geht man als Berater mit diesen Interessenkonflikten um?
Ja, natürlich begleitet man den Mandanten seit langem, langer Zeit auch in dem intimsten Bereich und im inneren Kreis, sowohl in den Nachfolgethemen als auch in den steuerlichen Rahmenbedingungen aufzuzeigen. Und dort ist natürlich schon immer die Frage mit, irgendwann endet auch der gemeinsame Weg, spätestens dann mit der Transaktion. Jedoch das Tagesgeschäft bleibt oft auch zunehmend mal erhalten. Das heißt, eine gewisse Verbundenheit zum Unternehmen kann natürlich danach auch noch bestehen, weil man sehr viel eigenes Know-how auch in Betriebsprüfungszeiten oder später auch nicht abrupt beenden kann, sondern doch noch auch eine gewisse Zeit danach hat. Und es gibt natürlich auch wieder die Chance, sich zu empfehlen durch gute Beratung und auch durch das Verständnis des Unternehmens aus der Vergangenheit, auch in der Zukunft mit an Bord zu bleiben. Vielleicht nicht in jeder Rolle, aber ich denke, dort gibt es genügend Anknüpfungspunkte, und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir selbstbewusst dort auch in dem Prozess mitbegleiten, dass teilweise das Tagesgeschäft doch noch eine Zeit lang erhalten bleibt und wir uns auch weiterempfehlen können durch einen professionellen Auftritt.
Okay, gleichwohl hören wir durchaus, insbesondere von Finanzinvestoren, dass Steuerberater, manchmal auch die Anwälte, wenn sie die Personen des Vertrauens sind, durchaus auch mal versuchen, einen Verkauf zu hintertreiben oder zumindest nochmal herauszuzögern.
Ja, das ist natürlich auch von Mandat zu Mandat unterschiedlich, aber natürlich haben wir auch eine gewisse Verjüngung bei uns in der Beraterschaft. Das heißt, in der Partnerschaft sind wir auch über verschiedene Generationen, auch über verschiedene Unternehmer im Unternehmen mit verwoben, wodurch wir doch auch immer dazu raten, im Sinne des Unternehmens zu entscheiden. Und deswegen ist es natürlich schon für uns auch mit wichtig abzuwägen, wie können wir auch tatsächlich die Beratung vertreten und auch eine objektive Entscheidungsgrundlage bieten.
Dann gehen wir mal in die nächste Phase. Also Entscheidung zum Verkauf ist beim Unternehmer gefallen. Nun kommen wir eigentlich in die Transaktionsphase. Wir haben die These ganz kurz gefasst, verkaufen ja, Prozess nein. Herr Leible, vielleicht für Sie, wenn dann erstmal der Entschluss zum Verkauf gefasst ist, dann soll plötzlich alles ganz schnell gehen und der ganze Teil, den es braucht für den Prozess, der ist eigentlich nur sehr lästig.
Das ist so. Es ist ja oft so, dass schon mal ein Interessent oder mehrere angeklopft haben. Wir haben es eben schon diskutiert. Gute Unternehmen werden regelmäßig angesprochen von verschiedenen Seiten. Und dann hat die Unternehmerfamilie vielleicht schon erste Gespräche geführt mit dem ersten Interessenten. Und dann hofft man logischerweise auf eine gute, schnelle Lösung wünscht da keinen breiteren Angang in den Markt, mit dem man sich nicht auskennt und der natürlich auch Risiken birgt. Aber was auch in so einem bilateralen Gespräch auf den Unternehmer oder die Familie zukommt, wird meistens unterschätzt. Da gibt es eben viele Höhen und Tiefen. Und insofern ist unsere erste wichtige Aufgabe, den Entscheidern deutlich zu machen, dass es eben nicht nur um einen möglichst schnellen oder guten Deal, sondern vor allem um einen sicheren Deal geht. Das heißt, die Abschlusssicherheit hat hohe Priorität. Und da hilft dann eben meistens doch nur eine gute Vorbereitung und ein entsprechender Prozess. Andererseits ist auch klar, ein gewisser Wettbewerb belebt das Geschäft und gibt zusätzlich Sicherheit.
Herr Giesel, vielleicht können Sie noch ein bisschen ergänzen. Sie haben ja nun mit dem Bereich Unternehmensnachfolge den Versuch gestartet als Bank, diesen Prozess wirklich mal ganzheitlich zu verstehen und nicht aus einer Produkt- oder einer einzelnen Beratungssparte heraus zu betrachten. Was bedeutet das für das Mitnehmen des Unternehmers, überhaupt auch die Vorbereitung dessen, was eine Transaktion eigentlich mit sich bringt?
Ja, wir wollten in erster Linie, und das zeigt ja auch das White Paper, dass der Prozess durchaus vielschichtig ist und über einen langen Zeitraum geht. Wir wollten dieses Wissen um den Prozess, das wir bei uns in fast allen Bereichen ganz gut haben, mal komprimiert an den Betreuer und über die Betreuer dann eben auch an die Kunden heranbringen, um eben dafür zu sorgen, dass er eben rechtzeitig gestartet wird und vor allen Dingen ganz wichtig, rechtzeitig die entsprechenden Berater mit hinzugefügt werden. Insofern, es sind immer noch schwierige Gespräche, die wir mit den Kunden zu diesem Thema führen, weil sie die Kunden nach wie vor die Komplexität und auch die notwendige Systematik in diesem Prozess unterschätzen. Unternehmer krempeln gerne die Ärmel hoch und machen viel selbst. Das ist in diesem Prozess nicht immer unbedingt der beste Ratschlag, sondern man sollte eben auch, wenn Angebote kommen, genau wie Herr Leible sagt, eben auf gar keinen Fall selber da tätig werden, sondern dann eben sofort einen Berater einschalten, um eben sicherzustellen, dass das in geordneten Bahnen läuft. Denn eins ist auch klar, wenn das Thema mal publik wird, ist es nachher deutlich schwerer, das Unternehmen adäquat zu verkaufen. Und insofern ganz, ganz wichtig, rechtzeitig Berater einziehen.
Der ganze Prozess ist, ich glaube, das kam schon ein bisschen raus, eine zeitliche und natürlich auch eine psychische Belastung. Um das mal in die These gefasst, der Spagat zwischen Tagesgeschäft, Vertraulichkeit und Transparenz ist schwierig und strengt an. Frank, vielleicht magst du mal ein bisschen berichten, was macht das mit dem Unternehmer und wie genau äußert sich das, was wir in diese These gepackt haben?
Ja, ist natürlich schon schwierig in der Zeit, zumal es ja, sage ich mal, der Zeitraum an sich nicht abgrenzbar ist. Das heißt, es hat kein festes Ende, es ist ein Auf und Ab der Gefühle und in der Zeit meistens das Tagesgeschäft noch zu stemmen und sich Freiräume zu schaffen, auch bewusster darüber zu verarbeiten, was in der Woche passiert. Das ist natürlich eine sehr, sehr anstrengende Phase auch von den Unternehmern und auch für den inneren Kreis im Unternehmen. Das heißt, sämtliche Abteilungsleiter, die eingeweiht werden müssen aus praktischen Gründen, haben natürlich ebenso die heiße Phase und man muss da genau abwägen, wen man mit dazu nimmt. Und wie man auch, sage ich mal, den Datenaustausch, das Zusammenstellen der Unterlagen bestmöglich auch managt. Und es ist natürlich schon ein Ressourcenthema mit dazu. Das heißt, dort auch frühzeitig externe Ressourcen dazu zu nehmen, ist, denke ich, schon so der Schlüssel, was sich bisher bewährt hat. Und auch eine klare Kommunikation in den engen Kreis, das zu öffnen in einem gewissen Umfeld, wo sich der Unternehmer im Tagesgeschäft auch seine Vertraute hat im Unternehmen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schlüssel.
Über das Thema Transparenz sprechen wir gleich noch, wenn wir über die Due Diligence reden. Aber zum Prozess selber, Frau Katz, da gibt es ja viele Frustphasen, die Sie als Firmenkundenbetreuerin auch mitbekommen. Viel Frust auch aus Unkenntnis über den Prozess. Wir haben das in die These gepackt. M&A-Erfahrung ist Mangelware. Wie äußert sich das konkret bei Ihren Kunden?
Also das ist wirklich ganz viel Frust, was da während des Prozesses wirklich auch auf uns zurückschwappt zum Teil. Und aus der Erfahrung heraus versuche ich immer wirklich gut vorzubereiten, was wirklich an monatelanger emotionaler Belastung und Doppelbelastung auf die Unternehmer zukommt, um dem so ein bisschen vorzubauen und auch Erwartungsmanagement zu betreiben. Also wie Herr Leier auch sagt, also es ist kein klar abgegrenzter zeitlicher Horizont, mit dem ich mich mit der Belastung auseinandersetzen muss, sondern es ist offen und gerade wenn man den Markt breit angeht, dann ist die Auswahlphase sicherlich auch langwierig. Der eine gefällt mir nicht, der andere ist mir unangenehm. Die Familie steht hier unter Druck. Also das sind schon Dinge, wo ich sage, die Erfahrung ist nicht da. Der Unternehmer verlässt vertraute Pfade. Er ist es gewohnt, Dinge zu regeln und in seinem Unternehmen, in seiner Branche tätig zu sein. Und das ist völliges Neuland. Und da ist es, glaube ich, immer gut, wenn man ganz ehrlich miteinander umgeht und wirklich auch dann die Erwartungen so ein bisschen auf Belastung einstellt und auf die Mühe einstellt, die das bedeutet, aber eben auch dann auf die schönen Seiten, wenn das wirklich dann erfolgreich gehen konnte und geeignete Nachfolger gefunden sind. Also ob das jetzt Strategen sind oder Private Equity Investoren oder das sei dahingestellt, aber dass man so ein bisschen auch den erfolgreichen, vielleicht jahrzehntelang erfolgreichen Unternehmer mitnimmt in ein Feld, was er eigentlich nicht kennen kann oder in den seltensten Fällen schon kennt, weil Unternehmer, die mehrfach verkaufen, also sehen wir auch, aber die sind relativ selten.
Herr Leibel, lassen sich Unternehmer denn führen? Das sind ja typischerweise Leute, die eigentlich gerne selber führen.
Da haben Sie absolut recht. Wobei die Erfahrung ist schon, dass in dieser außerordentlichen Situation man diesen Rat annimmt. Insbesondere, wenn man eben mit Erfahrung die Menschen abholt und durch diesen Prozess auch gemeinsam vordenkt und durchführt. Also insofern ist das schon so. Es ist aber auch so, dass es Ihnen passieren kann, dass am Sonntagmittag vorm Notartermin am Montag Sie den Anruf bekommen, wir brechen hier ab, wir machen nicht mehr weiter. Und dann müssen Sie gucken, dass Sie das Thema wieder einfangen, weil eben bei aller Sachlichkeit, wie wir es eben schon besprochen haben, die Emotionen sicherlich in der einen oder anderen Phase ganz hochkochen.
Sprechen wir gleich auch noch mal drüber. Wir können eigentlich mal zur nächsten Folie kommen, nämlich zu dem Thema Due Diligence. Also eigentlich, sage ich mal, den Blick ins Schlafzimmer des Unternehmens. Da haben wir die These aufgestellt, dass Transparenz oft ganz schlicht auch ein praktisches Problem ist und am Ende gar nicht immer böser Wille. Frank, kannst du, glaube ich, aus deiner Brille einiges zu erzählen?
Ja, gerne. Also es ist definitiv so, dass insbesondere wenn es darum geht, in einem Datenraum Unterlagen bereitzustellen, teilweise die Unterlagen nicht digitalisiert sind, teilweise gerade im Bereich Chain of Title sehr viele historische Dokumente gar nicht verfügbar sind ad hoc und es immer Sinn macht, wenn man sich, sage ich mal, die Phase, das heißt jetzt, wenn es kein Notverkauf ist, aber geplant vorzugehen, frühzeitig auch über Anforderungslisten bereits Unterlagen zusammenträgt. Gerade in dem Bereich, wo man weiß, aha, die sind kritisch, Nachweis der Vergangenheit etc., wichtige Verträge, Top-Kunden, Lieferanten etc., das sind alles solche Themen, wo man sehr viel Zeit auch spart und eben Stress abbauen kann, indem dass man es gut vorbereitet. Und wir haben doch die eine oder andere Nacht schon verbracht mit einfach die Nacht durch zu scannen und abzufotografieren, um irgendwo auch den Datenraum vorbereiten zu können. Und ich denke, das muss man einmal auch in der frühen Phase ansprechen, dass das für viele auch involvierte Abteilungen Zusatzarbeit ist. Und idealerweise kann man es auch vorverlagern in einem kleinen Projekt. Das heißt, über eine Abschlussprüfung, die man vielleicht nochmal aufsetzt oder über eine freiwillige Prüfung, um das zu simulieren und auch das Team da vielleicht in einem Rahmen abzuholen, dass man das Ganze auch etwas geräuschloser vorbereiten kann.
Haben Sie als Bank, Herr Giesel, da, wenn Sie vielleicht ein bisschen früher als andere auch von den Transaktionsplänen erfahren, tatsächlich auch den Überblick, bei welchen Ihrer Kunden da vielleicht etwas umfassendere Vorarbeit notwendig ist?
Absolut, das ist, sehen wir auch immer öfter und da kann ich mich Herrn Leier nur anschließen. Also die Herausforderung ist oft, dass der Unternehmer einen sehr guten Überblick über die Aktivitäten in seinem Unternehmen hat, aber es ist eben eine sehr fokussierte Information für ihn. Und die Transformation in Dokumente, die eben Dritten ermöglichen, sehr schnell einen guten Überblick über das Unternehmen zu bekommen, die ist oft eine Herausforderung. Und insofern regen wir auch an, dass gerade eben bestimmte Dokumente, die sich auch jetzt nicht permanent ändern, dass die einfach schon mal digitalisiert werden, damit sie eben für einen solchen Fall in Vorbereitung sind. Das hilft auch, wenn man daraus einen in Anführungsstrichen Standardprozess macht im Unternehmen, um eben zu verhindern, dass die Mitarbeiter durchaus irritiert sind, wenn plötzlich über einen Unternehmensverkauf ist. Das heißt, im wirklichen Unternehmensverkaufsfall kann man das Unternehmensteam eben relativ klein halten. Und das ist aus unserer Erfahrung immer sehr, sehr wünschenswert, wenn nicht zu viele Leute im Unternehmen über die Verkaufsabsichten eben Bescheid wissen.
Jetzt ist jeder Verkaufsprozess natürlich auch und im Kern eine Verhandlung und damit auch offen für Verhandlungstaktik. Auch das muss ja der Unternehmer spüren. Also wir haben das mal in die These gefasst, dass die Due Diligence dem Unternehmer sein Werk in neuem Licht zeigt und das den Schmerz, weil jeder mit einem Röntgenblick nach Krankheiten sucht, also einmal sicherlich mit einem ehrlichen Erkenntnisinteresse, dann aber natürlich auch mit dem taktischen Interesse, da ein bisschen was am Kaufpreis noch zu machen. Herr Leible, das erfahren Sie wahrscheinlich jedes Mal. So, was sind da, also wo liegen die Ursachen beim Unternehmen und beim Unternehmer? Wo liegen sie aber auch mal auf der Käuferseite?
Das ist absolut so. Aber es ist wie immer im Leben, niemand mag es, wenn man über sein Werk, über vielleicht sein wichtigstes Werk kritisch spricht und den Finger in die Wunde legt. Also insofern ist das schon mal der Grundkonflikt. Auf der anderen Seite sage ich auch immer unseren Mandanten, wenn sie verkaufen, dem Käufer geht es eben auch darum, ehrlich die Risiken zu finden, um eben im schlimmsten Fall später über den Preis nochmal zu sprechen oder entsprechende Garantien einzufordern. Und dafür beauftragt er ja auch Berater. Und diese Berater haben den Auftrag, diese Themen zu finden. Dafür werden sie bezahlt und die wollen auch mal wieder beauftragt werden. Also insofern ist dieser Prozess unter Umständen nicht schön, aber notwendig. Und es ist ja auch klar, wenn ich die Themen adressiere und bespreche, dann können sie auch entsprechend im Vertrag verarbeitet werden und fallen einem vielleicht später nicht mehr auf die Füße. Die Phase ist aber auch sehr emotional, weil frühestens oder meistens dann erst die ganz sensiblen Daten auf den Tisch kommen, seien es Kundendaten, Kalkulationen etc. Und dann spürt man als Verkäufer, dass der Weg zurück immer schwieriger wird, weil ich letztendlich völlig blank und offen dastehe.
So, und dann wird das alles irgendwie auch mal in einen gebotenen Kaufpreis übersetzt. Dann könnte man sagen, das ist jetzt eigentlich einfach nur ein ganz nüchternes Faktum. Aber wir haben auch da gelernt, dass das ein sehr, sehr emotionales Thema werden kann. Insbesondere, weil wir ja schon diese Situation sehen, dass man, um überhaupt in den engeren Bieterkreis zu kommen, erstmal irgendwie eine hohe Zahl in den Raum stellt und dann hinten raus die natürlich nicht höher wird, sondern deutlich niedriger. So, was macht das, Herr Giesel, mit dem Unternehmer in diesem Prozess?
Gut, das ist, ich sag mal, ich glaube, das ist ja bei vielen Verkaufsprozessen der Fall, dass der Verkäufer möglichst viel haben möchte und der Käufer eben möglichst wenig zahlen will. Also insofern ist es insgesamt nicht ungewöhnlich, dass man, nachdem man sich die Details des Unternehmens anguckt, vielleicht die ein oder andere Korrektur vornimmt. Das ist absolut legitim. Es geht da eben ja auch um die Einschätzung des weiteren Unternehmensverkaufs, Verlaufs. Und insofern erstmal ein relativ normaler Prozess, der genau wie meine Vorredner schon gesagt hat, für den Unternehmer schmerzhaft ist, weil vielleicht auch Sachen, die ihm selber bewusst waren, die er aber nie aktiv angegangen hat in der Vergangenheit, weil er sie als nicht wichtig betrachtet hat, weil die sehr offen zutage treten und dann auch preislich schmerzen. Es gibt aber noch einen ganz anderen Aspekt und die hat Herr Leible so ein bisschen angesprochen. Es sind ja, wenn man mal die Schar der Bieter anschaut, dann werden da auch in der Regel Wettbewerber drunter sein. Und wenn die spontan ein hohes Gebot geben, dann kann es eben wirklich sein, dass sie in erster Linie, dass sie eigentlich gar kein richtiges Kaufinteresse haben, aber ausschließlich an Informationen, die eben in Datenräumen zur Verfügung gestellt sind, interessiert sind, um einfach einen besseren Blick auf diesen Wettbewerber zu haben. Und da ist es eben wirklich wieder entscheidend, dass der Unternehmer einen guten Berater hat, der Erfahrung in solchen Prozessen hat und eben auch die Ernsthaftigkeit des Angebots besser einschätzen kann als ein Unternehmer, der damit eben wirklich zum ersten Mal zu tun hat.
Das ist vielleicht nochmal ein Punkt für Herrn Leible auch. Also Sie machen ja auch ein bisschen Erwartungsmanagement beim Preis. Und wenn ich es richtig verstehe, kommt es aber durchaus mal vor, dass Sie vielleicht eine Indikation geben. Dann gibt es eben zwischendurch mal diese Phase, wo, weiß ich nicht, das vielleicht um das anderthalbfache übertroffen wird. Am Ende landet man beim 1,2-fachen und der Unternehmer freut sich aber nicht unbedingt über 1,2 mehr, als Sie ursprünglich mal avisiert haben, sondern über diese von 1,5 auf 1,2 heruntergefallen zu sein, ist er eher ziemlich frustriert. Da ist ja auch eine Lenkungsaufgabe des Beraters mit verbunden. Wie gehen Sie das an?
Das ist absolut so. Also im Vorfeld ist es natürlich wichtig, dass man diese Mondpreise nicht verspricht, sondern ehrlich und seriös die Dinge, die im Markt realisierbar sind, auch bespricht und verabschiedet. Wenn es mehrere Gesellschafter sind, vielleicht sogar über einen Gesellschafterbeschluss verabschiedet. Auch das ist ja sehr wichtig, um später nicht von einem zu hören, ich mache das doch nicht. Also insofern ist das Erwartungsmanagement im Vorfeld wichtig. Und dann ist auch immer die ehrliche Reflexion während des Prozesses, wenn es eben mal bei 1,5 steht, so wie Sie das eben ausgeführt haben, entscheidend, um im schlimmsten Fall den Abschluss auch noch zu machen, wenn man, wie Sie sagen, bei 1,2 landet. Also das ist genau das Erwartungsmanagement und auch immer der kritische Blick darauf, wie ernst meint es der mögliche Partner.
Dann können Sie vielleicht die nächsten beiden Thesen auch nochmal zusammenfassend kommentieren. Also Käufer hassen Überraschungen. Ich glaube, das kann man ziemlich klar sagen. So, können Sie gerne mal ein bisschen berichten, was passiert, wenn die kommen und warum vielleicht auch diese Überraschungen nicht immer vorab auch Ihnen bekannt sind, weil Sie ja selber als Berater da auch in einem gewissen Dilemma stecken, wie wir formuliert haben.
Das ist absolut so. Herr Leier hat das ja vorhin sehr schön beschrieben von den Nachtschichten, wo es dann darum gilt, noch die Unterlagen für die Prüfung zu suchen. Übrigens, diese Nachtschichten gibt es dann meistens nochmal, wenn es darum geht, die Anlagen für den Kaufvertrag zu finden. Also das sind die nächsten Nachtschichten, die stattfinden. Es ist eben so, dass meistens, wir hatten es vorhin besprochen, man sich lange vom Prozess ziert und dann doch einsteigt. Das heißt, man hat nicht wirklich eine Due Diligence vorbereitet und schon gar nicht im Mittelstand eine sogenannte Verkäufer- oder Vendor-Due Diligence vorbereitet. Das ist unserer Erfahrung nach die absolute Ausnahme. Also insofern muss man ehrlicherweise sagen, Es kommen zumeist Überraschungen. Wenn keine Überraschung kommt, ist das eher die Überraschung. Themen können da sein, eben, wir haben es auch angesprochen, die Vermischung von Privat- oder Geschäftsinteressen. Manchmal fehlt auch einfach nur eine Zulassung für ein Produkt oder einen Markt. Oder es sind Lücken in wichtigen Verträgen mit Kunden. Also da gibt es nichts, was es nicht gibt. Das Problematische dabei ist, dass es eben vor allem das Vertrauen belastet zwischen den Parteien. Und aus Sicht unseres Mandanten, wenn wir den Verkäufer begleiten, entsteht ein unheimlicher Druck, weil man sich eben in der Phase meistens schon mit der Lösung beschäftigt hat und wenig Alternativen hat.
Wenn es dann wirklich zum Deal kommt, dann muss das irgendwie auch finanziert werden. Da haben wir die These aufgestellt, dass das oft zu spät strukturiert wird. Kann man vielleicht hinzufügen, es sind oft auch ein bisschen zu wenige Informationen verfügbar für die Finanzierer. Der Unternehmer soll auch gerne aus Sicht des Käufers noch in irgendeiner Form mit drin bleiben. So, Herr Giesel, das ist Ihr Kernfeld als Bank. Was erleben Sie da?
Ja gut, ich glaube, da muss man wirklich sagen, das ist ein zweigeteilter Prozess. Das hängt wirklich davon ab, wer nachher den Zuschlag kriegt. Ist das ein strategischer Investor? Ist es ein PI? Das sind Unternehmen, die eine große Erfahrung haben. Da ist eine Finanzierung relativ in der Regel unkritisch, weil sie kennen den Prozess. Sie wissen, was sie eben ihren Finanzpartnern liefern müssen. Was aber ja sehr oft passiert, ist eben die Übergabe in der Familie oder die Übergabe an einen geeigneten Mitarbeiter. Und da ist es eben so, dass ich sag mal, diese beiden in der Regel nicht über substanzielle finanzielle Mittel verfügen. Und insofern muss da der Unternehmer sicherlich bereit sein, über ein Verkäuferdarlehen eben oder eine Kaufpreisstundung. Und da reden wir nicht über ein paar Monate, sondern da reden wir eher über ein paar Jahre, bereit sein, eben diese Sachen zu unterstützen. Es kann auch sein, das sehen wir oft bei Übergaben in der Familie, dass ein Kind eben das Unternehmen bekommt und das andere Kind auch irgendwo bedacht werden muss. Das ist dann zwar jetzt nicht damit direkt verbunden mit dieser Unternehmensübergabe, aber letztendlich muss das Unternehmen selber und dann dieses in Anführungsstrichen nicht bedachte Kind auszahlen. Und das wird oft zu spät berücksichtigt und insofern eben auch ganz, ganz wichtig, dass man rechtzeitig sich einen Blick auf die gesamte Situation des Unternehmers, auch auf die familiäre Situation wirft, um die Finanzierung eben zu strukturieren. Dann ist es in der Regel möglich, also rechtzeitig auf Banken zuzugehen, die dann eben auch auf öffentliche Fördermittel zurückgreifen, die gerade bei kleineren Unternehmen oder Übergaben an das Management eine große Rolle spielen. Das ist durchaus darstellbar dann.
Wir haben es eben schon von Herrn Leible gehört. Notartermin am Montag, abgeblasen am Sonntag davor, kommt vor. Kann man vielleicht wieder einfangen. Frau Kratz, Sie erleben das auch, weil Sie sind, anders als es der M&A-Berater sein kann, eben schon die jahrelange Vertraute. Also der Abbruch als Flucht, haben wir das genannt, ist immer eine Option für den Unternehmer. Wie, in welchen Phasen und warum kommt es dazu?
Also ich möchte erst mal sagen, dass es natürlich für jeden das Lebenswerk ist. Das ist ja auch die Überschrift hier. Und dieser Abbruch auch am Sonntagnachmittag vor dem Notartermin am Montag ist natürlich eine Option. Wenn gleich natürlich dann auch die Frage gestellt werden muss an diesem Sonntagnachmittag, welche Alternativen haben Sie denn und wie soll es denn weitergehen? Da haben, also wie die Herren schon ausführten, natürlich viele die ganz sensiblen Daten schon gesehen und Vertraulichkeitsvereinbarung hin oder her. Vermutlich hat man gesehen, was man sehen wollte. Also insofern muss man da noch mal ein bisschen tiefer bohren, wo kommt es denn her? Richtigerweise sollte man das schon ein bisschen eher dann wirklich noch mal durchleuchten und ausleuchten. Will ich das wirklich? Wie will ich das? Und welche Möglichkeiten habe ich denn, die Unternehmung erfolgreich weiterzuführen und eben nicht mehr die Hauptperson zu sein und nicht mehr die Hauptrolle zu spielen? Also ich kann das sehr verstehen, wenn das Lebenswerk verkauft werden muss, dass so drei Sekunden vor der Angst dann doch nochmal die Überlegung kommt, was mache ich hier eigentlich und was mache ich vor allen Dingen auch danach. Also das muss sich ja auch in der Zeit mal überlegt werden, bevor alle Dinge angeschoben werden. Es ist wichtig, miteinander zu sprechen. Manchmal kommt es dann wirklich, Herr Leibke würde das bestätigen, nicht zum Notartermin, aber oftmals ist es dann vielleicht doch das Geschick der vertrauten Menschen zu sagen, komm, trau dich.
Herr Leibner, können Sie vielleicht auch noch ein bisschen zu berichten? Sie sind als M&A-Berater auch dafür zuständig, den Unternehmer immer mal wieder zurück in die Spur zu bringen, für die er sich ja eigentlich auch schon mal entschieden hatte.
Absolut. Wie Frau Kurz eben ausführte, also das ist das Extrembeispiel, ne, der eben strapazierte Sonntag mit dem Montag. Das passiert ja auch auf dem Weg dahin schon das ein oder andere Mal. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, immer deutlich zu machen, welche Optionen gibt es. Na, wenn ich einen Abbruch oder wenn ich das Thema beende, dann hat man unter Umständen eben auch schon sehr offene Gespräche geführt. Manchmal gibt es die Situation, dass man direkt sagt, man hat noch jemanden in petto und greift dann auf die B-Alternative zurück. Aber in der Praxis ist eben oft so, dass die B-Alternative dann auch sagt, jetzt sprechen wir aber auch nochmal über die anderen Dinge. Also insofern sollte man sich immer gut überlegen, ob man tatsächlich nicht auch Kompromisse findet. Denn nach einem möglichen Abbruch eines Prozesses kann man in der Regel nicht sofort neu starten und man sollte es auch nicht. Und dann bin ich ja schnell wieder bei der Frage, wie viel Lebenszeit möchte ich mit diesen Themen verbringen und was habe ich eigentlich persönlich vor?
Herr Giesel, wenn die Unterschrift dann geleistet ist, Signing und Closing vollzogen, kommt irgendwann das Geld und da stellt sich natürlich die Frage, wohin damit? Da haben wir die These aufgestellt, dass die Vermögensplanung nicht erst nach dem Verkauf starten soll, sondern eigentlich schon deutlich vorher. Erklären Sie uns das mal.
Ja, absolut. Also das bei der Vermögensplanung ist nicht so sehr eine Frage, ob ich jetzt eine BASF oder eine Bayer kaufe, sondern es geht darum, dass der Unternehmer sich grundsätzlich Gedanken machen muss, wie möchte ich den Verkaufserlös verwenden? Wie viel brauche ich zum einen für mich selbst, für den Rest, um das Leben, den Rest meines Lebens so zu gestalten, wie ich es mir vorstelle? Wie viel brauche ich vielleicht, um Erben schon mal zu bedenken und eben oder auszuzahlen? Und wie viel möchte ich vielleicht in eine Stiftung reinbringen, die es eben gewährleistet, dass meine Interessen dann auch nach meinem Tod weiter durch diese Stiftung wahrgenommen werden? Und das sind diese drei Faktoren führen eigentlich dazu, dass man sich mehrere Jahre vorher schon Gedanken machen muss, weil auch da kann es steuerliche Überlegungen geben. Und das weiß Herr Leier, da sind relativ lange Fristen zu berücksichtigen, um das Ganze eben auch steuerlich optimal dann durchzugestalten. Für das Geld, das der Unternehmer für sich selbst verwendet, ich glaube, da gibt es im Bankbereich wirklich kompetenteste Ansprechpartner, die dann eine gute Asset Allocation gemäß den Wünschen des Verkäufers dann auch vornehmen werden. Aber eben diese Dreiteilung, was brauche ich selbst, was bekommen meine Erben sofort und was möchte ich vielleicht in eine Stiftung geben, das sollte man doch mehrere Jahre eben im Voraus planen.
Ja, Sie haben das leidige Thema Steuern angesprochen. Wir geben da die Empfehlung, schon mal einen Probeverkauf wirklich auch steuerlich durchzuspielen. Frank, was kann man sich darunter vorstellen?
Also es geht schlussendlich darum, dass man über eine indikative Firmenwertermittlung erstmal so eine Hausnummer sich zurechtlegt, welche steuerliche Gewinne entstehen und auch die Frage dann natürlich über Haltefristen, 5, 7 Jahre, begünstigte Vermögen, Entnahme aus der Gesellschaft, was passiert mit diesen Vermögenswerten, über welche Kanäle sind sie steuerlich begünstigt, was ist nicht steuerlich begünstigt. Oftmals ist es auch noch ein Thema zum Anstoß, das Ganze, die Komplexität auch mal aufzuzeigen, damit man dort natürlich eine beste Lösung erreicht, wenn man frühzeitig sukzessive die Effekte aufbaut. Das heißt, sowohl vom Unternehmen kommend, aber auch das Privatvermögen im Blick zu haben, damit man simulieren kann, ab wann kann frühestens verkauft werden und wann entstehen Gewinne, um vielleicht mit anderen Verlusten verrechnen zu können etc. Das sind die Themen, die in so einem klassischen Tax Planning immer auch ein guter Anlass sind, das ganze Thema zu besprechen. Insbesondere, wenn neue Regeln im Raum stehen und verabschiedet werden, ist es immer so ein alljährliches Gespräch, wo man beim Unternehmer vor Ort ist und die Themen automatisch mit einfließen.
Gut, alles Themen, für die man eigentlich im Tagesgeschäft nicht so viel Zeit aufbringt. Wir haben aber, glaube ich, gelernt, man sollte das. Wir sind jetzt ein bisschen im Fortschritt durch einige der Thesen des White Papers marschiert. Was haben wir daraus gelernt? Ich glaube, wir sehen Unternehmensnachfolge, das wird nie ein triviales Thema, weil es einfach um so viel geht. Und weil eben auch, das ist ja, meine ich, auch sehr deutlich geworden, das mit sehr, sehr viel Emotionen verbunden ist. Also den Verkaufsprozess und seine Tücken vorab besser zu verstehen, das schützt den Unternehmer sicherlich nicht vor den emotionalen Wallungen. Aber sich gut vorzubereiten, sich vielleicht auch mit den unangenehmen Aspekten des Prozesses vorab auseinanderzusetzen, das schützt ihn vermutlich immerhin vor Fehlentscheidungen bei diesem schwierigsten Verkauf des Lebens. Das ist in der Diskussion sicherlich auch deutlich geworden. Natürlich ersetzt dieses Gespräch nicht die Lektüre, das ist klar. Wir haben im White Paper noch deutlich mehr Thesen und auch einige weitere Erklärungsansätze für Sie aufgeschrieben. Sie finden das, wie ich eingangs schon sagte, auf der Website des Finance Think Tanks zum kostenlosen Download. Und ich glaube, ich darf auch sagen, dass alle Teilnehmer Ihnen gern auch im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. Ich sage für heute unser Mitherausgeber Deutsche Bank vielen Dank für die Unterstützung und ich sage natürlich meinen Gesprächspartnern vielen Dank für ihre wertvollen Einordnungen. Ich darf mich auch im Namen meiner Gesprächspartner bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wir bleiben wie immer weiter für Sie am Ball. Wünschen Ihnen alles Gute. Bis bald. Vielen Dank.